Also ich glaube, die Davinis und wir sind da auf einer Seite, Christian. Wir haben ja letzte Woche gefragt, in welcher Fernsehshow wollt ihr uns sehen? Und es kamen so diverse Antworten rein, die Fernsehlandschaft einfach breit abgebildet. Es ist egal, was die Leute schreiben. Ich bin mir total sicher, wo ich auftreten möchte. Erstmal bin ich froh, dass ihr das auch so seht, dass wir irgendwo im Fernsehen einen Platz verdient haben.
Natürlich, ja, ja? Klar.
Weil wer will diese Gesichter nicht sehen? Ja. Ja, also eigentlich ist ja so, wir sind nicht umsonst am Mikrofon gelandet, ohne Video. Mhm. Jetzt, na gut, wenn ihr es dann so wollt, dann gehen wir halt ins Fernsehen. Es ist egal, welche Fernsehshows erwähnt wurden. Ich habe einen Favoriten. Da komme ich nicht weg.
Es ist dieser kleine, süße Quizabend in der ARD.
dieser 18-Uhr-Slot.
Der holt uns einfach ab.
Das ist einfach meins, ja. Also Christian und ich wollen einfach zu Wer weiß denn sowas. Es ist ja wirklich so, da schlägt mein Herz für. Also für Team Hoeker.
Ich will ja zu Elton dann auch ein bisschen trösten, dass er nicht mehr Schlag den Star macht und so.
Ja, dann wird er sich freuen, wenn du ihn tröstest.
Ja.
So, ja.
Ich hole meine
glaube, darauf
Arme.
Hat er gewartet.
Ich glaube auch.
Ja.
Ich glaube auch.
Wir werden wirklich ab jetzt alles in unserer Macht Stehende tun, dass wir zu Wer weiß denn sowas kommen. Kai Pflaume, wenn du das siehst, bitte schreib mir einfach, slide in unsere DMs.
Ja.
Geh noch eine Runde joggen, keine Ahnung, was
auch
immer.
Nee, hat mein Arzt gesagt, die soll es nicht machen. Aber
ach so, Christian fährt im Bollerwagen. Ich ziehe Christian im Bollerwagen hin. Oder Kai Pflaume.
Ich fahre im Auto neben dran vorbei. Ihr geht an der Isar.
An der Isar.
Ich feuere euch an. Ich fahre hinter euch her, damit ihr Pace haltet.
Okay, gut, super. So machen wir das. Nee, also das ist wirklich so unsere Mission ab jetzt. Wir werden uns noch ein paar Ideen einfallen lassen, wie wir das schaffen. Aber Christian, das ist jetzt mein Lebenswunsch.
Du, ich will auch zu Wer weiß denn sowas. Ist es ja so, dass das Geld dann praktisch für das Team verteilt wird. Ich will einfach Geld erspielen für Davinis, die dann auch bei der Aufzeichnung wären.
Cool, ja genau, das ist doch super. Ey, wenn ihr Ideen habt, wie wir an Kai Pflaume und das Team rankommen können, oder an Elton oder an Hoeker, dann lasst es uns wissen. Also unsere Kommentare sind offen bei Spotify, folgt uns bei @DarwinGefällt das Instagram und lasst uns Tipps da.
Habt ihr schon mal House-Sitting bei denen gemacht? Habt ihr mal den Ficus Beniamini von denen gegossen? Ne, sagt uns einfach Bescheid.
Voll, genau. Also wenn ihr wisst, wo die wohnen, her damit, her mit der Adresse.
Es gibt dumme Arten, wie man von uns gehen kann. Mit Heliumluftballon aufs Meer und schon war der Brudi dran. Ein Terrorist verschickt eine Bombe an sich selbst und explodiert. So hat er sich im Profit haben, gefällt das nur wie dir. Darwin gefällt das. Es ist absurd, doch Darwin gefällt das. Darwin gefällt das. Darwin gefällt das. Mit Anna und Christian.
Wir sind Anna und Christian und wir erzählen uns jede Woche die Epic Fails der Menschheitsgeschichte. Geschichten, in denen Menschen historisch fehlgeleitet waren und einfach auf die Schnauze geflogen sind.
Und wir sind natürlich auch bekannt dafür, die Geschichten der größten Betrüger der Geschichte zu erzählen.
Ah ja.
Da habe ich heute mal wieder einen für dich dabei, ne? Hast du Lust wieder auf eine Betrüger-Story?
Immer.
Sind auch immer gut.
Ich liebe Scams.
Man kann immer was von ihnen lernen. Also es ist Frühjahr 1865, wir sind in Wagga Wagga, das ist eine Kleinstadt im Outback Australiens. In diesem Wagga Wagga chillt gerade Arthur Orton, der liegt so gemütlich im Schatten eines Baumes und sein Tag hat eigentlich schon gut angefangen. Er ist früh aufgestanden, hat mal eine Pulle Wein aufgemacht, so statt Kaffee.
Was man halt so macht, ne?
Genau, und jetzt chillt er einfach hier unterm Baum und liest eine Zeitung, die hat er so auf seinen Knien ausgebreitet und studiert akribisch, was da drin steht. Er hat nämlich in diesem Moment eine äußerst interessante Anzeige gefunden. Da steht irgendwas von vermisster Sohn, Familie Tischborn. Aha, aha. Der Sohn soll vor vielen Jahren verschwunden, verschollen sein. Aber vielleicht hält er sich jetzt in Australien auf. Und wer Hinweise gibt, dem steht ein Finderlohn zu. Falls der Sohn sogar auftaucht, dem Sohn steht das komplette Erbe der Familie Tischborn zu. Wow. Arthur Orton klappt die Zeitung zu und denkt sich, ha, das ist ja mal ein Ding.
Was für ein Glück, dass ich der Sohn bin.
Ich sag mal, das ist ein Glückstag für uns beide heute. Familie, wie heißt du noch? Genau das denkt er.
Geil.
Und dieser Moment wird in einem der sensationellsten Gerichtsverfahren in der Geschichte Englands münden. Also, wir sprechen von Arthur Orton, der wurde 1834 in Wapping in London geboren. Arthur wächst in einem recht bodenständigen Haushalt auf. Ne? Der Vater ist Metzger und lehrt seinem Sohn dann auch dieses Handwerk. Nach der Schule arbeitet Arthur dann eben im Geschäft des Vaters. Und mit 15, 1849, wechselt er dann aber so ein bisschen den Job. Er möchte, glaube ich, mal rauskommen und geht auf ein Handelsschiff.
Ach, so geil, dass du sagst, ja, mit 15 wechselt er den Job. Der ist 15. Mit 15 schon so eine kleine Midlife-Crisis.
So ein Burnout.
Boah, ich muss echt noch was anderes machen,
echt,
du.
Mein Leben lang bin ich jetzt hier am Hacken.
Ja, 19. Jahrhundert.
Er hat früh gemerkt, dass es nicht seins ist. Wobei, er kommt später auch wieder zu diesem Handwerk zurück. Aber der ist so ein Typ, der ist ein bisschen umtriebig. Ich glaube, das merkt er halt schon früh, dass er immer mal wieder Wechsel braucht. Immer wieder neue Impulse im Leben. Deswegen wechselt er eben als Seemann auf ein Handelsschiff, kommt auch super viel rum, bleibt dann eben auch hier und da mal hängen. Er verbringt also zum Beispiel eine Zeit lang in Chile, arbeitet eben dort auch wieder als Metzger und auf einer Rinderzuchtfarm und so. Und von Südamerika macht er wieder einen kurzen Zwischenstopp in England, um dann 1852 in Australien kleben zu bleiben. Mit 19 Jahren ist er quasi schon auf der anderen Seite der Welt angekommen. Und wie er hier weitermacht, da muss ich sagen, da sehe ich Parallelen zu meinem Leben. Mhm. Ich bin ja auch mit 19 nach Australien gegangen für Gap Year.
Mhm.
Und ich meine, was machst du im Gap Year? Jetzt mal ganz ehrlich. Also unterm Strich, was bleibt da?
Saufen.
So.
Fallschirmspringen.
Stimmt.
Hast du gemacht?
Ja.
Und keine Ahnung.
Crappy Jobs machen.
Ja.
Mehr oder weniger das Gleiche macht er auch. Also vor allem den ersten Teil. Er trinkt sehr viel und sehr gerne. Macht er so ein bisschen partymäßig. Allerdings macht das nicht wie ich 9 Monate, sondern 11 Jahre lang.
Ach ja.
Ja. Ah, ja. 11 Jahre hat er halt so ein Rumtreiberleben in Australien. Er bleibt nie lange an einem Ort. Er arbeitet mal hier als Metzgergehilfe, dann wieder da auf irgendeiner Farm und so. Vielleicht ist er auch so dann unter so den Backpacker-Touris irgendwie, weißt du, so Gunen saufen. Und
ja, der war aber wahrscheinlich so ein Digital Nomad einfach.
Ja, genau. Der hat da so ein Startup gegründet, genau, dann auch so auf seinem fancy Laptop.
Er hat einen Instagram-Account mit irgendwie 500.000 Followern.
Ja, bestimmt. Habe ich das mal erzählt, diese Story, dass ich auch mal auf so einer Farm gearbeitet habe? Das war eine Orangenfarm, beziehungsweise das war immer so, also wenn man Backpacking in Australien gemacht hat, dann wusste man, wo sind die Jobs gerade.
Mhm.
Also je nachdem, wo gerade halt geerntet werden musste, hatte es eine gute Chance, dort einfach mal hinzufahren auf blöd und einen Job zu kriegen. Und dann hieß es ja, hier ist eine Orangenfarm, da kann man gut Arbeit kriegen, ein paar Tage was Orangen pflücken. Bin ich da hingefahren und das war so ein richtiges abgefucktes Hostel, wo wirklich nur Leute dann waren, die auf dieser Farm gearbeitet haben. Und es war irgendwo im Nirgendwo. Und das Hostel war 50 Jahre nicht renoviert worden und da haben nur Assis drin gehaust, so wie ich. Nur Assis wie ich. Und ich dachte mir schon so, boah, krass, das ist echt richtig ugly, ekelhaft hier. Also es war schon echt runtergerockt, dieses Hostel. Dann habe ich auch noch nur ein Bett in so einem 30er-Dorm gekriegt und lag in einem riesengroßen, abgefuckten Scheißzimmer, in so einem Stockbett. Und ich lege mich in mein Stockbett, ich lag unten, das war der letzte Platz, der frei war, lege mich in mein unteres Stockbett und über mir sieht man quasi die Latten von dem Bett über mir und da baumelte so ein volles Kondom. Und ich nur so, scheiß auf das Geld, scheiß auf die Orangen, ich muss hier weg, sofort meine Sachen gepackt, gegangen. Das war
das ekelhafteste,
was ich je gesehen habe. Es war so ekelhaft. Aber so ging das da ab und da waren Leute, die haben so 2-3 Monate da gelebt und gearbeitet und gehaust.
Also dieses Kondom muss ja auch irgendwie vollgemacht worden sein von jemandem.
Ja,
wie machst
leider.
Du das in einem 30er-Dorm?
Vielleicht war da auch immer so eine Orgie am Abend vorher. Ich habe keine Ahnung. Ich habe da ja keine Nacht verbracht. Ich habe das nicht ausgehalten.
Das ist das Schlimmste.
So
boah,
richtig ekelhaft.
Oh nee.
Also so ein ähnliches Leben führt auf jeden Fall anscheinend Arthur Orton.
Ja. Genau.
Ja, Arthur Orton war auf jeden Fall auch ein Hau-drauf-Typ.
Ja.
Macht eben hier ein paar Jobs und reist so von Ort zu Ort. Um sich das Leben zu finanzieren, schlägt er sich mit so hier und da mal ein paar Betrügereien durch, ne? Oder auch mal ein bisschen was klauen. Kein Problem. Und dann, wenn er Geld hat, dann versäuft das eigentlich meistens oder verspielt den Rest.
Ja.
Also, perfektes Leben. Wir sind jetzt im Jahr 1864. Arthur ist mittlerweile 30 Jahre alt und ist jetzt gestrandet in Australien. Er ist jetzt fertig mit seinem Rumtreimerleben und hat sich entschieden für den Ort Wagga Wagga. Falls das jemand interessiert, das liegt so in der Nähe von Canberra, also von dem jetzigen Hauptstadt von Australien. Ist ja auch immer eine Finte zu sagen, was ist Hauptstadt von Australien? Sydney? Nein. Melbourne? Nein. Canberra. Um Canberra rum ist nicht so wirklich viel. Es liegt also so irgendwo im Nirgendwo, dieses Wagga Wagga. Aber hier will Arthur Orton sich jetzt niederlassen, arbeitet immer mal wieder in so kleinen Metzgergehilfenjobs und heiratet sogar, bekommt auch Kinder. Interessant ist, dass er sich hier ein alter Ego gibt, dass er sich so einen neuen Namen gibt. Ich weiß gar nicht warum, vielleicht weil er sein voriges Leben so ein bisschen bereut oder so, keine Ahnung, was er alles so an Betrügereien und Diebstählen gemacht hat. Aber zu der Zeit beginnt er sich Thomas Castro zu nennen.
Geiler Name.
Ja.
Das ist schon cool.
Einfach so ein bisschen dahergewürfelt, aber geil. So.
Ja. Hast du manchmal so die Fantasie, ein komplett neues Leben anzufangen?
Ich habe das erst neulich noch gedacht. Wie würde ich das anstellen?
Ja, ne?
Ja, ich weiß gar nicht, was da war. Also ich habe jetzt nie den Impuls, das wirklich zu machen, aber wenn ich müsste, wie würde ich es machen? Und wo würde ich mir einen Ausweis holen? Und wie würde ich mich nennen?
Wie würde das gehen? Einfach so dieses, ich gehe mal Kippen holen und komme nie wieder, hat schon so ein bisschen so einen Reiz.
Ja, total.
So,
total.
Dann ist man irgendwann, taucht auf in einer, keine Ahnung, indonesischen Tauchschule irgendwann und ist dann so, oder hier wie jetzt Maschalek, der als,
ja, stimmt.
Der als Priester untergetaucht ist.
Ja, stimmt. Ja. Ey, ich habe mir das neulich noch gedacht, weil genau, jetzt weiß ich es wieder, ich bin ja geflogen neulich mal und am Flughafen hingen so Fahndungsplakate. Und da dachte ich noch, boah, wenn mein Gesicht hier hängen würde, wie würde ich das machen? Wie würde ich die Situation lösen? Also erstmal ein Ausweis.
Ja.
Meine einzige Idee wäre Darknet, oder?
Genau, dark.net einfach eingeben.
Genau, dark.net und dann kaufe ich da kauf ich dann Kabel oder was ist das?
Da dann rein. Also irgendwie, ich romantisiere manchmal so ein Leben wie hier von Arthur Orton, weil ich mir denke, es würde heute nicht mehr gehen. Auch so die ganzen Western, wo du dann einfach so, ja, ich bin jetzt der und der.
Ja, voll geil. Andererseits glaube ich, dass ich dann doch nicht so viele verschiedene Persönlichkeiten in mir hege, dass ich dann zum Beispiel plötzlich volles Arschloch wäre.
Nee.
Oder so, sondern ich wäre halt einfach Anna, aber würde Laura heißen.
Ja, und würdest dann irgendwann einen Podcast machen.
Genau, also ich merke so nach 2 Wochen, scheiße, ich kann ja gar nichts anderes. Ja, mache ich eine Baumschule auf? Nee, keine Ahnung, wie? Tauchschule. Ja, ich kann nicht tauchen, ich hasse Wasser. Ich finde Wasser scheiße.
Es würde dann auffallen, weil du einfach einen Podcast machen würdest, der wird dann Weird History heißen und es wäre dann so, Darwin gefällt das Thema.
Und dann hole ich mir so einen anderen Co-Host, genau. Der heißt dann
Thomas.
Michael. Genau. Ja, es ist wirklich so traurig, wie es ist. So wäre es halt.
Man kann halt nichts.
Ja. Okay, also Arthur Orton, aka Thomas Castro, ist also jetzt in diesem Wagga Wagga, ist gestrandet und sein großes Problem ist, nach seinem Rumtreimerleben und nach seinem hier alles verspielen, dort die andere Hälfte versaufen, hat er kein Geld mehr. Er hat Geldsorgen, er ist pleite und das ist natürlich die perfekte Ausgangssituation zu unserer Szene vom Anfang. Ne? Also wir spulen nochmal ganz kurz zurück. Es ist Frühjahr 1865, er liegt da eben gerade, hat die Tageszeitung aufgeschlagen und diese Anzeige ploppt auf. Titel Handsome Reward. Oh, das ist mal geil. Da sind natürlich die Augen sind direkt in so einem Scan-Mode. In dieser Anzeige steht, mal zusammengefasst, Achtung, Achtung, eine stattliche Belohnung wird an alle Personen ausgezahlt, die etwas darüber wissen, was mit Sir Roger Charles Tichborne, der vor 12 Jahren auf der Strecke von Rio de Janeiro nach Jamaika schiffbrüchig geworden ist, geschehen ist. Roger Charles Tichborne ist aus einer Adelsfamilie und da soll irgendwie die Nachricht aufgekommen sein, dass er vielleicht unter Umständen einer der wenigen Überlebenden dieses Schiffsbruchs ist. Also irgendwie gab es jetzt Hinweise, einige dieser Leute, die auf diesem Schiff waren, das verunglückt ist, seien wohl in Australien wieder aufgetaucht. Mhm. Und die Familie ist natürlich jetzt dann doch irgendwie in heller Aufruhr und möchten rausfinden, ob ihr Roger dabei ist. Roger wäre heute, also zu dem Zeitpunkt, als Arthur Orton die Zeitung liest, Roger wäre zu diesem Zeitpunkt 32 Jahre alt. Er habe eine schmale Figur, sei groß, hellbraune Haare, blaue Augen. Und, das steht auch in dieser Anzeige, was ich ein bisschen fahrlässig finde, aber da steht drin, dieser Mr. Tichborne, dieser Roger Tichborne, der gesucht wird, sei Alleinerbe des Tichborne Baronets, also dieser Adelsfamilie.
Ja.
Und er habe Anspruch auf die gesamten Besitztümer der Familie. Das ist wirklich so komplett, oder? Kannst du einfach so einen Geldkoffer auf die Straße legen und sagen, bitte derjenige, dem es gehört, er soll es bitte nehmen. Ich gehe dann jetzt mal. So ein Scheiß.
Das ist so absurd.
Ja. Wie gesagt, es gibt 2 Möglichkeiten. Entweder man gibt Hinweise, dann kriegt man einen Finderlohn. Ja, oder du bist halt zufällig dieser Roger, der gesucht wird und du hast Aussicht auf ein enormes Erbe.
Also wenn schon lügen, dann bitte richtig, oder? Also
eben. Arthur hat eine sehr, sehr dumme Idee, die du auch hattest. er denkt sich nicht so, nee, ich gebe jetzt nicht hier einfach nur Tipps, nö. Weil Finderlohn, Schminderlohn, sag ich mal, ist mir zu lame. Ich sag einfach, ich bin der Sohn und kassiere das komplette Erbe. Ich zeig dir jetzt mal Fotos von den beiden, weil, also genau. Keine Ahnung. Man denkt natürlich, okay, wenn man diese Anzeige liest, ne, dann muss jetzt zumindest mal das stimmen. Irgendwie braune Haare, blaue Augen. Ich zeig dir jetzt mal Fotos von den beiden und du sagst mir, auf einer Skala von 1 bis 10, sag ich mal, wie ähnlich die beiden sich sehen, ja?
Wer ist wer?
Also links ist der mit dem Zylinder, ist der Original Roger, und der rechts ohne Zylinder ist der Faker.
Ja, okay.
Also, was stimmt von der Beschreibung?
Also ich versuche kurz zu überlegen, bin ich da jetzt diese beiden... Also ich würde jetzt sagen, die beiden sehen sich nicht sehr ähnlich.
Ja.
Was vor allen Dingen daran liegt, dass Arthur Orton ungefähr das Dreifache wiegt von Roger. Jetzt ganz wertfrei mal
das hätte er, ja gut, das hätte er ja auch zunehmen können vielleicht. So.
Ja, weil beim Schiffbruch ist ja immer so.
Das ist so meistens so, dass man...
Die harten Zeiten, die... Ja.
Viele kennen's.
Ja, okay. Also ich würde sagen...
Ähnlichkeit von 1 bis 10?
2.
Ja. Ich lasse es aber nochmal von unserem Experten für die heutige Folge kurz zusammenfassen. Unser heutiger Experte heißt Rowan McWilliam, ist ein Historiker von der Anglia Ruskin University in Cambridge aus England.
What I should say is that the claimant...
Was man sagen muss, ist, dass er dem echten Sir Roger Tichborne überhaupt nicht ähnlich sah. Der Original Sir Roger war ein sehr gut aussehender Mann. Er war sehr dünn, er war in der Army und sah ihm einfach überhaupt nicht ähnlich. Vor allem aber war Arthur Orton sehr dick.
Was er aber übrigens auch noch gesagt hat, ne? Also größerer Körperumfang war damals jetzt nicht so stigmatisiert wie heute, sondern das war dann eher ein Zeichen dafür, dass du wohlhabend bist, dass du eben viel zu essen hast und es dir leisten kannst. Gut und viel zu essen wahrscheinlich. Deswegen war das jetzt, glaube ich, auch nicht so damals in der Gesellschaft, dass man gesagt hätte, oh, fauler Typ oder so. Aber deswegen hat er auch einen speziellen Spitznamen. Arthur Orton heißt nämlich Fatty Orton. Er sieht eben nicht so aus, wie man sich jetzt Roger vorstellen würde. Er ist blond, jetzt nicht so dunkelhaarig, sondern eher heller blondere Haare. Roger hat Tattoos, das hat er nicht. Er ist Trinker, Betrüger, allgemein doch eher unangenehmer Zeitgenosse. Roger Charles Tichborne hingegen soll hochgebildet gewesen sein, ist auch zweisprachig aufgewachsen. Also in Frankreich hat er wohl irgendwie viele Jahre seiner Kindheit und Jugend verbracht. Spricht das natürlich dementsprechend fließend.
Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Scam nicht auffällt.
Unmöglich. Nee, du solltest das auf jeden Fall probieren, Arthur.
Das ist auch gute Idee.
Nee, ich würde sagen, also 90% sicher, dass das klappt. Ja. Das Leben allerdings von Roger ist ein bisschen tragisch. Also seine Eltern, die leben sehr früh schon getrennt. Roger wächst bei seiner Mutter auf, deswegen auch in Frankreich, weil die geht mit ihm nach Frankreich, ist halb Franzosin. Sein Vater besteht allerdings darauf, dass er dann in England wieder zur Schule geht. Dann geht er irgendwie wieder zurück und nach der Schule zum Militär und wird da immer so ein bisschen gemobbt, weil er einen französischen Akzent hat. Und ja, beim Militär, glaube ich, wird man eh für alles gemobbt, wenn du nicht irgendwie der Norm entsprichst. Kleiner Militärvoreingenommenheit von mir. Und dann passiert was, was für ihn tatsächlich wegweisend ist. Er verliebt sich in seine Cousine.
Hm.
An der Stelle möchte ich auf einen Podcast hinweisen, der von zwei von unseren Kolleginnen gemacht wird. Juice heißt der nämlich. Da gibt es auch eine Folge, da verliebt sich jemand in seinen Cousin. Setzt alles auf diese eine Karte, um ihrem Cousin die Liebe zu gestehen.
Ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal so gecringed habe bei einer Podcast-Folge. Also wirklich hardcore.
Es ist schlimm anzuhören, aber es ist super, sehr, sehr lustig. Also geht am besten direkt mal auf den Podcast-Kanal Juice und hört euch diese Folge an. Sie heißt Verboten Liebe. Also so ähnlich geht es diesem Roger eben auch. Er ist in seine Cousine verliebt und möchte ihr sogar einen Antrag bitten. Also geht er zu seinem Onkel und hält um die Hand seiner Cousine an.
Und der Onkel sagt so, das ist seine Cousine, Alter!
Batsch, batsch! Ja, so ungefähr. Also der ist jetzt nicht besonders begeistert, ne? Ja. Das kann ich jetzt nicht behaupten. Allerdings sagt er, hey, wir sehen, ihr zwei, ihr wollt's wirklich, ja? Also ihr seid irgendwie echt verliebt, wir wollen jetzt nicht hier gebrochene Herzen sehen, aber machen wir es doch so, Deal, wenn ihr euch 3 Jahre nicht seht und dann immer noch heiraten wollt, dann werde ich dieser Hochzeit und eurer Liebe nicht im Wege stehen. Also dieser Roger will natürlich alles für die Liebe zu seiner vermeintlichen Traumfrau tun und merkt aber, okay, wenn ich jetzt 3 Jahre in England bleibe, dann wird das nichts. Ich muss dann auch mich räumlich von meiner Cousine trennen. Ja, er weiß halt, das ist die richtige, was willst du machen, ja. Ne? Wo Amors Pfeil hinschießt.
Ja, das klar.
Also der sagt, okay, pass auf, dann ich gehe jetzt 3 Jahre weg. Er packt also seine Sachen, packt seinen Koffer, schreibt seiner Cousine noch einen herzerweichenden Abschiedsbrief und schreibt da dran eben, hey, ich bin jetzt 3 Jahre weg, Hauptsache nicht in England. Und nach 3 Jahren komme ich wieder und dann machen wir hier zack, zack, tüten das alles ein.
Und die Cousine so, okay.
Die Cousine sagt, ich warte auf dich, Darling. Roger Charles Tichborne, also unser Original, der reist dann nach Südamerika. Er sagt eben, ja, so weit wie möglich weg. Und jetzt ist leider das Letzte, was wir von ihm wissen, dass er im April 1854 ein Schiff besteigt. Die Bella heißt dieses Schiff. Von Rio de Janeiro soll dieses Schiff nach Jamaika fahren. Allerdings, irgendwo auf diesem Weg kentert das Schiff. Aus welchem Grund ist ungeklärt. Vielleicht gab es einen Sturm, vielleicht gab es einen Leck, wir wissen es nicht. Was wir wissen ist, dass danach niemals jemand wieder von Roger hört. Es wird nur eben die Nachricht durchgegeben zu seiner Familie, dieser Roger ist verunglückt und er wird auch tatsächlich für tot erklärt. Was ist daran wieder witzig?
Es klingt ein bisschen wie bei Castaway mit Tom Hanks.
Ja, ja.
Ich stelle mir gerade vor, bei Castaway ist es ja so, dass er irgendwann von dieser Insel runterkommt, ja, ist so total abgemergelt, hat einen riesigen Bart und du siehst, es ist ihm super schlecht ergangen. Jetzt stelle ich mir vor, Castaway, aber er kommt wieder und er sieht halt aus wie Arthur Orton.
Wie hat jemand, der Jahre als Metzger gearbeitet?
Tätowiert.
Ja, alkoholabhängig. Wie genau? Egal.
Au.
Also dieser Roger wird auf jeden Fall erstmal für tot erklärt. Aber war es das jetzt? Ja, nicht ganz. Denn eine Person will nicht wahrhaben, dass Roger gestorben ist, nämlich seine Mutter. Lady Henriette Tichborne. Das ist wahrscheinlich ein Impuls einer Mutter, einfach alles zu geben, bis man wirklich alle Beweise hat, dass diese Nachricht stimmt. Ne? Und solange ich diese Beweise nicht habe, gehe ich davon aus, dass mein Sohn lebt. Und dann gibt es einen Hinweis, der ihrem Bestreben nochmal Feuer gibt. Nämlich 4 Jahre nach dem Verschwinden von Roger gibt es eben dieses Gerücht, dass es ein paar Passagiere von diesem Schiff irgendwie runtergeschafft haben oder überlebt haben. Und dass diese Schiffsbrüchigen irgendwo aufgelesen wurden und nach Australien gebracht wurden. Und das ist natürlich für die Mutter jetzt, okay, jetzt ist die Hoffnung wieder bei beinahe 100%. Sie ist jetzt fest davon überzeugt, dass ihr Sohn dabei war. Und was sie macht, ist eigentlich ziemlich schlau. Sie schaltet nämlich eine Anzeige in australischen Zeitungen und sagt eben, hey, hier ist die Mutter, melde dich bei mir und so weiter. Das ist diese Anzeige, die wir in der Zeitung von Arthur Orton gesehen haben. 1858 ist es also. Mama Tichborne setzt diese Vermisstenanzeige raus und diese Anzeige erscheint nicht nur einmal, sondern eben über Jahre hinweg in dieser Zeitung. Und die Chance, dass es jemand liest, der vielleicht Roger gesehen hat oder der Roger selber ist, ist hoch.
Das finde ich jetzt ein super interessantes Detail, dass du sagst, es ist irgendwie 6-7 Jahre, bevor Arthur Orton das liest, ist das schon draußen. Ja. Das heißt, 6-7 Jahre lang haben das Leute gelesen, die deutlich weniger skrupellos, deutlich weniger kriminell waren als er und dachten sich so, nee, das kann man nicht bringen, okay. Also so,
ja,
vielleicht
hatte
jemand den Impuls, dass er gesagt hat, okay, ich könnte auch sagen,
blauäugig klappt, braune Haare klappt, aber Tattoos habe ich nicht,
Ich kann es nicht durchziehen, okay.
Ja, genau.
Und dann aber
ich spreche kein Französisch.
Und dann so dieses Ding, aber sie sagen, nö, das bin ich.
Ja, also der am most unlikely der Typ ist, sagt dann, sure,
ja,
sicher.
Das ist schon ballsy. Ja.
Und es ist 11 Jahre nach dem Verschwinden von Roger, wo er das macht, ne? Wo er diese Anzeige liest. Also, wir wissen ja schon, das passiert, ne? Er sieht diese Anzeige und wir wissen auch genau, was er vorhat. Und dieses Vorhaben ist einfach super platt, ja, eigentlich, ne? Also einfach zu sagen, hey, ich bin dein Sohn, hallo Mama, keine Ahnung, richtig bescheuert. Ich finde, hier fängt er dann an, das erste Mal so ein bisschen smart zu handeln, weil er ist nicht so, dass er einfach jetzt, keine Ahnung, Chiffrenummer eingibt und dann auf diese Anzeige antwortet, sondern er fängt erstmal an, sein Umfeld so ein bisschen zu impfen. Oder ich würde es fast sagen, zu social hacken. Weil er fängt nämlich an, so einfach in Wagga Wagga so ein bisschen gedankenvoller rumzurennen, so ein bisschen orientierungslos. Solche Sachen macht er. Dann ritzt er so random seine Initialen in Bäume, also seine neuen Initialen, RCT, ritzt er überall hin. Dann hat er so eine Pfeife, die er auch in Gesellschaft häufig mal raucht. Und da lässt er sich auch so RCT als Initialen reingravieren. Und macht das, ich würde sagen, auffälligst unauffällig. So, dass die Leute um ihn rum dann wirklich so nach einer Zeit auf ihn zukommen und sagen so, du sagst immer, du bist Thomas Castro, ne? Das ist ja dieses Alter Ego. Aber irgendwie kommt mir das hier komisch vor. Und ich habe da so eine Anzeige gelesen. Hast du irgendwas mit diesem Adeligen zu tun, der gesucht wird? Und das ist natürlich alles, was er will. Das finde ich eigentlich einen ganz guten Move von ihm, muss ich sagen.
Ja, aber auch ein bisschen dumm.
Warum?
Weil ich glaube, ich hätte die Zeit genutzt, um mehr Sachen rauszufinden über Roger, anstatt zu sagen, okay, irgendwelche Leute in Wagga Wagga glauben mir dann. Ich hätte irgendwie versucht rauszufinden, okay, was muss ich wissen über diesen Menschen, damit ich den impersonaten kann.
Ah, ja, okay.
Das ist
ja.
So. Aber eher so, okay, die Leute in Australien sollen mir glauben. Ist doch egal, was sie denken.
Jein, ich glaube, beides wäre gut gewesen.
Ja, okay.
Warum, erzähle ich dir gleich auch noch. Weil diese Recherche über die Person, die er spielen soll, macht er nicht.
Ach, ja.
Aber vergessen, egal. Ja. Aber was wirklich passiert ist, dass es einen Anwalt gibt, der eben davon erfährt, dass in Wagga Wagga dieser Typ sein soll, der sich irgendwie verhält wie jemand, der sein könnte.
Und der Anwalt denkt, oh cool, da kann man ein paar Prozente noch kriegen, vielleicht ein Erbe, geil.
Aber dieser Anwalt sagt, ey, du musst dich jetzt mit dieser Lady Tishborn in Verbindung setzen und der Plan geht also echt auf, weil es ist ja nochmal viel bedeutsamer oder vielleicht auch glaubhafter, wenn jemand anders den ersten Schritt macht und nicht du selber.
Ja.
1866 beginnt dann also der Arthur Orton, Kontakt zur Mutter aufzunehmen, schreibt Briefe. Sie sollen ab da tatsächlich richtig Briefkontakt gehabt haben und hin und her schreiben und so. Und nach schon wenigen Briefen bittet sie ihn recht schnell nach Sydney zu fahren, um dort seine Identität zu beweisen. Kleine Side Story, in Sydney wohnt ein sogenannter Andrew Bogle. Und der Andrew Bogle ist ein ehemaliger Angestellter von der Familie Tishborn, der jetzt zufällig in Sydney lebt. Der hat jahrelang für die gearbeitet und der kennt Roger auch noch, also den echten Roger, weil er bei der Familie gearbeitet hat, als der Roger ein Kind war. Und hat ganz viel auf ihn aufgepasst schon und so als kleiner Junge und ist dann aber irgendwann in, keine Ahnung, Rente gegangen oder von der Familie irgendwie gehen gelassen worden und die zahlen ihm jetzt so eine Abfindung und er lebt in Sydney. Eigentlich ist das recht wasserdicht, oder? Zu sagen, hey, hier ist jemand, der ist A, eine Vertrauensperson der Familie von uns, weil der hat uns eigentlich nichts auszuwischen, der kriegt von uns noch Geld und so, also warum sollte der uns jetzt verarschen? A, B, der kennt den Roger, als er noch ein Kind war. Der wird ja wohl sehen können, ob der hier, auch wenn er jetzt Mitte 30 ist, ob das der echte ist oder nicht. Ja, denkst du.
Amazingly, Bogle recognized the claimant.
Erstaunlicherweise hat Bogle ihn offenbar als seinen früheren Herrn, Sir Roger Tishborn, erkannt. Man geht davon aus, dass Bogle ihm eine Menge Informationen über die Familie und das Erbe gegeben hat. Dazu muss man sagen, dass Bogle bis zu seinem Tod darauf bestand, dass Orton tatsächlich der echte Sir Roger war.
Also das ist eigentlich völlig unerwartet, ne? So, zumindest Arthur Orton muss ja eigentlich denken, huch,
ja.
Entweder denkt sich, mein Gott, bist du blöd?
Ja.
Oder er ist wahrscheinlich überrascht. Völlig unerwartet bestätigt also dieser Andrew Bogle seiner ehemaligen Chefin, Lady Tishborn, ja, das hier ist dein Sohn, ich bin davon auch überzeugt oder ich glaube auch daran. Bis zum Ende seines Lebens soll er also fest davon überzeugt sein. Und wie gesagt, also es ist das Warum, jetzt vor allem im Nachhinein, ist nicht ganz klar. Ne? Ist er wirklich irgendwie unfähig, diesen Mann zu erkennen?
Also meine Schwester und mein Bruder, die sind 9 und 11 Jahre jünger als ich.
Ja.
Das stelle ich mir gerade so vor. Ja? Ich hätte die zum letzten Mal gesehen, als die so 8 waren oder so, als ich jetzt im Haus bin mit 18 oder so.
Ja.
Und jetzt stelle ich mir vor, ich würde die jetzt sehen. Und würde ich dann denken, ah ja, das ist er. Und ich glaube, ich könnte es dir nicht sagen.
Ach krass.
Weil es einfach so die Entwicklung dieser so ein menschlicher Körper irgendwie von Kind.
Ja.
Also wenn da jemand sagen würde, ja hallo, ich bin dein Bruder.
Ja.
Würde ich sagen, oh, ah ja, okay.
Und jetzt sind deine Geschwister Mitte 20, aber stell mal vor, die sind Mitte 30. Also nochmal 10 Jahre.
Ja, ja, klar, ne? Genau.
Ja, stimmt schon. Ja, eigentlich dann auch ganz schön risikoreich, als Lady Tishborn zu sagen, das ist jetzt der Typ, dem ich vertraue.
Ja.
Was natürlich auch noch so eine Erklärung sein könnte, vielleicht, also es gibt so Theorien, vielleicht haben die sich ja auch irgendwie zusammengetan.
Geld rübergeschoben.
Hier, du die Hälfte, ich die Hälfte, sag mal, dass ich der Sohn bin.
Ja.
So, gehen natürlich auch. Also es heißt, die haben ein gutes Verhältnis, der ehemalige Angestellte und diese Familie.
Ja.
Aber you never know, ja. Vielleicht haben die ihn echt scheiße behandelt.
Ja.
Vielleicht gibt es für ihn einen Grund, sich rächen zu wollen.
Ja.
Also, sure.
Vielleicht sagt die Familie auch nur, wir haben ein sehr gutes Verhältnis zu unserem schwarzen Hausdiener, der jetzt in Rente ist.
Ja. Wie werden die denn vielleicht möglicherweise behandelt haben?
Genau. Who knows?
Also, aber versetzen wir uns mal in die Rolle der Mutter. Eigentlich alles, woran sie jahrelang geglaubt hat, über 10 Jahre, ne, bestätigt sich jetzt hier irgendwie. Sie ist natürlich außer sich vor Freude. Ihr Sohn soll leben. Sie sagt sofort, hey, setz dich in ein Schiff und komm zu mir, mein Junge.
Ja.
So, 1866 besteigt dann Arthur Orton wirklich ein Schiff, soll zu seiner, in Anführungszeichen, Mutter gebracht werden. Dieser ehemalige Angestellte, der Bogle, der kommt sogar mit und wird auch von da an nie mehr von seiner Seite weichen. Also das ist für mich so ein Indiz, okay, die zwei haben vielleicht da doch irgendwie einen kleinen Deal oder so. Ich weiß nicht genau, auf was er aufpassen muss die ganze Zeit.
Ich kann auch so ein bisschen so Tipps geben, also das würde er nicht so machen.
Ja, stimmt.
Weißt du so?
Du kannst Tennis spielen. Fuck! Ich kann was? Shit! Möchtest du ein Eis? Nimm Pistazie, das hast du immer gern. Ja. Pistazie, Mama. Hm?
Ja.
Stimmt.
Who knows?
Ah! Also die beiden reisen zusammen nach England von Australien aus, kommen 1866 Weihnachten dort an. Jetzt muss eben hier das Schauspiel losgehen. Der falsche Sohn, Arthur Orton aka Roger, muss jetzt seiner Mutter beweisen, dass er ihr Sohn ist. Und das ist natürlich auch nicht so easy, aber auch hierfür hat er einen Plan. Also seine Mutter oder die vermeintliche Mutter ist mittlerweile eine relativ alte Dame. Die ist natürlich total aufgeregt, weil das ist jetzt der Tag, auf den sie seit Jahren gewartet hat, endlich wieder ihren Sohn irgendwie in die Acht zu nehmen. Das ist echt so sad. Und der denkt sich aber, okay, fuck, wie kriege ich das jetzt irgendwie hin? Morgens, bevor dieses Treffen stattfinden will, schickt er seiner Mutter eine Nachricht. Ah, er ist leider sehr, sehr krank. Er kann nicht zu ihr nach Hause kommen. Sie soll stattdessen sich in eine Kutsche setzen und zu ihm kommen, ins Hotel. Jetzt muss ich mir vorstellen, sie kommt also hoch, darf in sein Hotelzimmer, sie öffnet so die Tür und der ganze Raum ist irgendwie so ein bisschen gedämmtes Licht. Also da kommt nicht viel Licht rein, es ist schummrig, man sieht nicht so viel.
Mhm.
Sie sieht nur die Umrisse eines Mannes, der da im Bett liegt und vermeintlich krank ist. Es ist ein bisschen wie bei Rotkäppchen,
ja.
So die Großmutter. So der Wolf, der da drin liegt, keine Ahnung. So ein bisschen kann man sich das, glaube ich, so vorstellen. Sie sieht also die Umrisse ihres vermeintlichen Sohnes, eilt an sein Bett, setzt sich neben ihn und greift seine Hände. Und sie weiß sofort Bescheid. Nochmal unser Experte hier.
Und natürlich sollte das der entscheidende Moment für Orton sein. Denn wenn er nicht die Anerkennung der Mutter gehabt hätte, dann wäre er auf der Straße gelandet. Das wäre es dann gewesen. Aber klugerweise hat er behauptet, er sei krank. Und so kam die Witwe Tischborn zu ihm ins Hotel, ins Zimmer. Arthur Orton lag auf einem Sofa und sie sagte, das ist mein Sohn.
Ich glaube, Christian, dass Arthur Orton in dem Moment selber überrascht war. Ich weiß nicht, ich kann es mir nicht anders vorstellen.
Ja.
Da steht eine fremde Frau, die hier einen völlig anderen Mann vor sich hat und die guckt ihm in die Augen, nimmt ihn an der Hand und sagt, du bist es wirklich. Lacht er da? Weint er da? Kackt er sich in die Hose vor Schreck? Ich weiß es nicht.
Also ich kann mir es nicht vorstellen, sowas jemandem anzutun. Ich finde es ganz schlimm.
Das ist furchtbar.
So, das ist richtig... richtig furchtbar.
Musst du nicht in dem Moment sagen, sorry, es war alles
eine... Es geht alles zu weit.
Ja.
Ich bin raus.
Ja,
es tut mir leid. Abbruch.
Ja, wirklich. Also. Echt, Mann. Also, dass er es nicht macht, das tut er natürlich nicht, zeigt auch wieder, was für ein Typ das ist.
Ja,
ey.
Voll.
Boah. Ja, Lady Tischborn verbringt bis zu ihrem Tod fast jeden Tag mit ihrem neuen Sohn.
Immer in so einem dunklen Raum, oder?
Nee, er traut sich dann irgendwann raus. Ich glaube, er denkt dann, er ist sicher. Also...
Ja.
Vielleicht ist es dann ja auch so, ne? Sie wollte es so sehr,
ja,
dass sie dann auch vielleicht nicht mehr zurück kann und einfach daran glauben will. Vielleicht weiß sie irgendwo in sich drin. Das ist er nicht.
Ja.
Aber sie hat jetzt trotzdem wieder einen Sohn.
Ja.
Weiß nicht, keine Ahnung. Also irgendwie so erkläre ich mir das. Bis zu ihrem Tod, das ist 2 Jahre später, 2 Jahre verbringt sie noch mit diesem neuen Sohn und ist aber irgendwie glücklich. Vielleicht ist es auch einfach das, was sie für das Ende ihres Lebens will. Nochmal kurz glücklich sein, nochmal einen Sohn haben. Arthur bekommt dann von seiner Mutter eine jährliche Rente von 1000 Pfund. Das wären so heute 100.000 Pfund. Ne? Das
oh ja,
ist zwar für ihn auch wieder genau das, was er wollte. Er kann sich davon ein Haus mieten in London. Er kann sich jetzt auch bei Banken oder bei anderen, keine Ahnung, Investoren irgendwie viel Geld leihen, weil er hat ja jetzt einen adligen Hintergrund. Ne? Also die Leute denken jetzt, er gehört der Familie Tischborn an. Er hat dann auch kurze Zeit drauf schon Schulden im Wert von heutzutage 3 Millionen Pfund. Einfach ein cooler Boy. Ja, Gott sei Dank ist der Sohn zurück. Mann! Jetzt könnte man glauben, Ende gut, alles gut. Aus der Sicht von Arthur Orton natürlich. Ne? Die Mutter glaubt das. Er lebt in London, hat ein geiles Haus, gibt viel Geld aus.
Ich sagte, die Horny-Cousine ist schuld an, dass das alles zusammenbricht. Die Horny-Cousine, die kommt jetzt nochmal.
Du denkst so, warte mal, das ist aber ein anderer. Warte, nee, echt? Echt jetzt? Ja, du bist da ganz auf der richtigen Spur, sag ich mal. Jetzt ist die Mutter nicht die einzige Person, die in der Familie Tichborne lebt.
Ja.
Es ist ja eine ganze Familiendynastie. Ein kleiner Punkt ist allerdings, solange die Mutter lebt, traut sich niemand so richtig was zu sagen. Weil okay. Vielleicht wollen die auch die Mama nicht verletzen. Ne? Ja. Die ist jetzt wirklich wahrscheinlich so glücklich wie seit langem nicht mehr. Die Familie hält tatsächlich für die meiste Zeit noch den Mund, bis eben die Mutter stirbt. Und das ist im Jahr 1868.
Krass.
Lady Tichborne stirbt und das ist natürlich für Arthur Orton, aka Roger, die wichtigste Verbündete in seinem Spuk hier. Sie hat ja nie was auf ihn oder auf seine Glaubwürdigkeit kommen lassen, deswegen hat sich niemand getraut, was zu sagen. Aber der Rest der Familie ist schon lange davon überzeugt, dass das hier nicht der wahre Roger ist. Und dieser Teil der Familie hat auch schon mal so ein paar Forschungen angestellt. Also sie haben tatsächlich Detektive losgeschickt, unter anderem sogar nach Südamerika, um wirklich seine Spur zu verfolgen. Die sind richtig, richtig weit gegangen. Und da hört man immer wieder andere Namen, nicht Roger Charles Tichborne, sondern sowas wie Thomas Castro oder Arthur Orton. Wirklich, die decken alles auf, was er bisher an, keine Ahnung, Fake-Namen und Identitäten irgendwie in seinem Leben aufgebaut hat. Das ist das eine. Dann merken die natürlich auch, vielleicht sind die ein bisschen klarer im Kopf als die Mutter, ey, der sieht nicht so aus, der kann kein Französisch. So, alles, was der andere eigentlich mindestens einfach über die Lippen bringen sollte, schafft er nicht mal ansatzweise.
Ja.
Dann gibt es noch so ein Funfact, nämlich die Briefe, die er an seine Mutter geschrieben hat, ganz am Anfang, ne? Also als er das erste Mal Kontakt aufgenommen hat. Die sollen ganz furchtbar von der Rechtschreibung her gewesen sein, während der echte Roger Tichborne natürlich eine sehr, sehr gute Bildung genossen hat und immer sich gut ausdrücken konnte. Das hat er wahrscheinlich geschrieben wie so ein Erstklässler, keine
Ahnung.
Hallo
Mama, wo Geld?
Wo Geld?
Bitte.
Dein Sohn. Ah, das ist er. Aber das Wichtigste hast du schon gesagt, nämlich die Cousine. Die ist so, lass mich mal gucken. Nein. No, das ist er nicht. Also wirklich auf keinem Auge.
Ja.
Also die Beweislage ist sehr, sehr eindeutig. Diese Familie Tichborne ist sich extrem sicher. Aber sie wussten natürlich auch, solange die Mutter da ist, können sie ihre Vermutungen nicht äußern, weil kein Richter dieser Welt würde einer Mutter widersprechen. Damals zumindest. Also, ne? Da also, kannst du die Beweise auf den Tisch legen, wie du willst, wenn die Mutter da sitzt und sagt, nee, das ist der, dann ist er das.
Also in so mich in dieses Betrüger-Brain hineingefräst, gedanklich. Er sitzt jetzt eigentlich auf der Geldquelle, hat super viele Schulden, super schnell.
Ja.
Und er hätte auch eigentlich sagen können, cool, ich weiß, dass da nicht alle Leute überzeugt sind, aber solange die Mutter lebt, ist alles okay.
Ja.
Während die Mutter lebt, einfach Geld beiseite schaffen, verstecken irgendwo, irgendwo, keine Ahnung, wegtun, weil
dann
irgendwann kommen die mir auf die Schliche und dann bin ich schon längst weg.
Stimmt eigentlich.
Und dann habe ich die Kohle.
Stimmt. Was für ein,
also ein bisschen dumm.
Beschränkter Typ das eigentlich war. Ja. Ne? Also bei allem, was wir wissen, sowieso.
Beschränkt
aber
und dreist.
Ja.
Der neue Podcast. Nein.
Beschränkt und dreist. Also nachdem die Mutter stirbt, die Familie weitere Nachforschungen antreibt, spielt sich dieses ganze Familiendrama um diesen vermeintlichen Sohn jetzt in der Öffentlichkeit des viktorianischen Englands ab. Arthur Orton ist dann auch echt in der Öffentlichkeit schon unterwegs und besteht auch immer lauter darauf, der echte Roger zu sein. Ich glaube, je mehr du schreist, desto weniger glauben die Leute dir. Und tatsächlich kommt es dann im Jahr 1873 zur Klage der Tichbornes. Die verklagen ihn wegen Identitätsdiebstahls und dieser Fall, der polarisiert. Also ne, die Familie ist ja schon irgendwie gegen ihn und will ihn nicht wiedererkennen. Dann gibt es aber wirklich irgendwie hochkarätige andere Personen, also zum Beispiel ehemalige Bedienstete der Familie oder ehemalige Soldaten, die irgendwie dann plötzlich doch sagen, es ist Roger. Also warum, weiß man jetzt nicht genau. Aber was deutlich ist, dass dieser Fall wirklich irgendwie so zwei Lager hat.
Es ist ja auch geil. Also auf seiner Seite hat er die Mutter, die sagt, das ist mein Sohn.
Ja, ja, genau.
Und viel stärker als Argument wird es ja nicht, wenn du in so einen Prozess reingehst.
Ja.
Hey, was wollt ihr denn? Du kannst ja auch sagen, das andere sind irgendwelche Erbschleicher, die dem Roger noch nie gut gesonnen waren.
Ja,
und die wollen jetzt nochmal eine Kohle haben und sagen, ich wär's nicht.
Die wollen keinen Share abgeben an ihren Bruder. Was sind denn das für Assis?
Genau.
Ja, total. Und dieser Fall polarisiert nicht nur in der Familie und im erweiterten Freundes- und Bekanntenkreis, sondern in der kompletten englischen Bevölkerung. Es gibt Leute, die ihm dann tatsächlich zur Seite stehen, UnterstützerInnen, die ihm finanziell sogar bei diesem Prozess helfen.
Ein Problem von Orton nach dem Tod von Lady Tichborne war, dass es der Familie gelungen war, seinen Zugriff auf ihr Geld einzufrieren. Das bedeutet, dass er eigentlich mittellos war. Und jetzt musste er an einem langen und sehr teuren Prozess teilnehmen. Wie sollte er das finanzieren? Also wandte er sich an die Öffentlichkeit und bat um Geld. Er und seine Unterstützer hatten einen Plan, der nicht so richtig legal war. Die Leute konnten buchstäblich Anteile an ihm kaufen. Sie gaben ihm Geld und kauften damit die sogenannten Tischborn-Anleihen.
Also so krass, ne, dass sie so wirklich wie so Anleihen dann verkaufen, dass er Leute an sich beteiligen kann, um diesen Prozess irgendwie hinter sich zu bringen.
Das ist sehr, sehr smart, aber auch.
Ey, voll. Ja. Also das ist echt ein ganz schöner Coup.
Ja.
Diese ganze Story wird aber auch noch zu einem riesen Medienfiasko. Es geht natürlich darum, wer sagt jetzt die Wahrheit? Ist er der echte Sohn oder nicht? Eine Schlagzeile jagt die andere. Was aber viel interessanter ist, finde ich, ist das Thema, was da immer mitschwingt. Es geht nämlich nicht nur darum, wer ist er? Ist er echt oder ist er ein Fake-Typ? Sondern die Leute fiebern mit, weil sie mehr oder weniger diesen Adligen, diesen Tischborns, die ja für diese Upper Class stehen, einen reindrücken wollen. Das Ganze hier ist hier nicht nur eine Frage von Wahrheit oder Fake, es ist eine Frage des Klassenkampfes geworden.
Mhm.
Also das Motto dieser Anti-Bewegung geradezu ist Sticking it to the upper classes, also ne, wir gegen die da oben so ein bisschen. Der Metzger, der jetzt die Adligen hier verarscht.
Geil.
Und das ist plötzlich das Ding.
Die Leute haben gefühlt, dass das der Kampf von einem Mann aus der Arbeiterklasse war, um sein Recht zu bekommen. Deshalb wurde Orton für viele Menschen aus der Arbeiterklasse zu einem Vorbild. Sie haben daran geglaubt, dass es ein Gesetz für die Reichen und ein Gesetz für die Armen gab. Und dieser Fall schien genau das zu verdeutlichen.
Und deswegen wird dieser Fall halt zu einem der größten und wahrscheinlich auch medienwirksamsten Gerichtsprozesse in der Geschichte Englands. Die Bevölkerung fiebert mit, wie für sonst kaum was, weil es sie gefühlt so sehr betrifft, ne? Weil das ist im Grunde einer von ihnen, der hier an dem Stuhl sägt. Dieser Prozess dauert auch sehr, sehr lange. 188 Prozesstage waren angesetzt. Das war der bis dahin längste Prozess in der gesamten englischen Geschichte. Und sogar erst 1990, also noch vor nicht so allzu langer Zeit, wurde er abgelöst. Krass. Also bis dahin war das der quasi längste, größte Prozess in der Geschichte Englands. Obwohl ja eigentlich die Beweislage klar ist, ne? Da sieht man mal, was eine Dynamik in der Bevölkerung und so ausmacht.
Geil.
Ja, ja, total. Trotzdem, im Jahr 1874, nach 188 Prozesstagen, kommt das Gericht zu dem Ergebnis, dass dieser Typ hier nicht der Echte ist, dass er des Meineids schuldig ist und er wird zu 14 Jahren Gefängnis verurteilt.
Boah.
Mhm.
Krass.
Und da wurde auch klar, dass Orton wenig Ahnung von dem hatte, was Sir Roger wusste oder konnte. Wir wissen zum Beispiel, dass Sir Roger teilweise in Frankreich aufgewachsen ist. Er hat also fließend Französisch gesprochen. Orton konnte aber kein Wort Französisch sprechen. Er hat einfach gesagt, er habe es verlernt.
Er macht sich wirklich ein Denkmal, nämlich als derjenige, der den Kampf der Arbeiterklasse gegen die adelige Elite führt. Seine Zeit im Gefängnis ist lang. Nach 10 Jahren erst kommt er frei und in dieser Zeit gerät er eigentlich in der Gesellschaft dann schon so ein bisschen in Vergessenheit, lebt ab da ein simples Leben, vor allem auch in Armut. Er soll dann auch noch weiter irgendwie, um an Geld zu kommen, irgendwelche kleinen Betrugsstories abgezogen haben und so. Am 1. April 1898 stirbt Arthur Orton in einer kleinen Wohnung in London, ich nehme an, alleine. Allerdings, bis zu seinem Tod, zieht er diese Aussage oder die Behauptung, er sei der Sohn von der Familie Tischborn, nie zurück. Also das nimmt er so mit ins Grab. Und das wiederum sorgt auch dafür, dass sein Tod nochmal für erneute Aufmerksamkeit auf diesen Fall irgendwie sorgt. Es kommen wieder ganz viele SpenderInnen auf den Plan. Sein Begräbnis ist teuer, aber es wird finanziert von UnterstützerInnen, die tatsächlich auch wieder sagen, hey, das ist unser Mann, ja, wir erkennen irgendwie an, was er gemacht hat für uns, dass er diesen Kampf geführt hat. Mehr als 5000 Trauergäste kommen dann zu seiner Beerdigung. Also richtig krass. Und getragen werden die Kosten tatsächlich von der Community, also sozusagen von Leuten, die dafür vom Fanclub, vom Arthur Orton / Sir Roger Charles Tischborn Fanclub. Auf seinem Grab und auf seinem Sarg steht die Inschrift Sir Roger Charles Tischborn.
Wahnsinn. Wahnsinn.
Er hat es am Ende doch irgendwie geschafft, ne? Und interessant ist, dass die Familie da nie was gegen einzuwenden hatte. Also die haben das auch geduldet, dass bis zuletzt jetzt dieser Grabstein da steht mit dem, ja, Fake-Namen.
Wahnsinn. Das ist ja cool.
Also ja.
Nochmal über die Linie gerettet so ein bisschen.
Oder ist es irgendwie so über weite Teile echt gescheitert?
Ja.
die Grundidee, wow, müssen wir nicht drüber streiten. Aber am Ende ist es irgendwie so, wie als, ne, im Geschichtsbuch steht es dann doch so, die gute Version davon, total krass. Ja.
Wahnsinn.
Mal wieder ein Betrüger, Darwin gefällt das Style.
Du bist voll Bock zu schauen, wo irgendwelche Leute verschollen sind, wo, als wäre ich mich ausgeben könnte.
Ja.
So, bonjour.
Bonjour.
Jimmer Jell.
Jimmer Jell. Marcel.
Et je suis der Erbe.
Wow, Mama. Ja, und jetzt an die Davinis vielleicht, wenn ihr jetzt euch vorstellen würdet, ihr würdet einen neuen Namen annehmen, eine neue Identität. Wie würdet ihr heißen? Es dürfen natürlich auch nicht glaubwürdige Namen sein. Eigentlich am liebsten nicht glaubwürdige Namen.
Guy Incognito, wie bei den Simpsons.
Ja. Ah, zum Beispiel. Christian, worum geht's nächste Woche?
Nächste Woche erzähle ich die Geschichte von einem Mann, der für fast 30 Jahre lang fest davon ausgegangen ist, dass der Zweite Weltkrieg nicht vorbei ist.
Darwin gefällt, das ist eine Produktion von Kugel und Niere mit Anna Bühler und Christian Alt. Recherche Pauline Klaassen. Produktion und Redaktion Lina Kempenich. Audioproduktion Simone Hundrieser. Zum Team gehören außerdem Schalker Tetik, Luna Laufer und Steffi Buchholz. Intro-Musik Robert Sladecek.
Mit Anna und Christian.